Ich habe mich immer auf uns konzentriert. Wir machen so je nach Jahr zwischen 100 und 130 Kaufverträge, die wir umsetzen. Und wir haben so rund 500 Mietverträge pro Jahr, die hier im Haus produziert werden. Ich verstehe ein Team als Wertegemeinschaft. Wir reden immer alle von Unternehmensentwicklung. Aber wenn sich die Menschen, die da drin arbeiten, ja nicht entwickeln, dann kann sich das Unternehmen nicht entwickeln. Also wir haben auf der einen Seite diesen Fachkräftemangel, wir haben aber auf der anderen Seite diese großartigen Entwicklungen, Stichwort alles, was mit KI zu tun hat, die dazu führen wird, dass in einigen Jahren wir sicherlich 90% von dem, was wir eigentlich heute zum Teil noch machen oder zum großen Teil noch machen, wahrscheinlich nicht mehr machen müssen. Und dann haben wir diese 10% und die 10% sind dann das neue 100% und die werden viel spannender werden, letztendlich in der Kundenbeziehung und all dem, was damit zu tun hat. Es gibt keine Immobilie bei uns ohne 360-Grad-Tour. Das ist einfach ein Standard. Wir haben das einmal irgendwann, haben wir den Schalter umgelegt, haben gesagt, so nicht anders.
Und bei den Terminierungen ist es auch so, jeder Mitarbeiter ist buchbar über eure Webseite, ja?
Genau. Und jetzt sind wir an diesem Punkt angekommen, dass du mich ja beauftragst, weil ich zu dir sage, ja Robert, wir haben 30.000 Menschen in unserem Newsletter, die ich erreichen kann. Oder ich habe für deine Immobilie konkret 168 qualifizierte Interessenten bei uns in der Datenbank drin, die wir ansprechen können. Das sind jetzt die Themen. Ich sage immer, Slack ist unser Herzschlag. Also da weißt du einfach auch, was gerade los ist, was passiert.
Herzlich willkommen zu Immokaiser, eurem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler. Mein Name ist Robert Kaiser und wir tauchen jetzt gemeinsam in die Welt des Immobilienmaklers ein.
Herzlich willkommen aus Köln, vom Kölner Weidmarkt, direkt aus dem Headquarter der Kampmeier Immobilien GmbH. Hier stehe ich mit Roland Kampmeier. Uns verbindet die Begeisterung für Digitalisierung. Uns verbindet auch das Thema Begeisterung für Immobilienvermittlung. Allerdings macht der Roland das schon ein paar Jährchen länger als ich. Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, 30 Jahre wird Kampmeier dieses Jahr. Und von daher Digitalisierung, Immobilienvermittlung, dann noch zu so einem Datum. Es wird ein spannender Podcast und es wird viel um Digitalisierung gehen. Schön, lieber Roland, dass du dir die Zeit für den Immokaiser-Podcast nimmst.
Sehr gerne. Vielen Dank auch für die Einladung.
Wir starten mit einer kleinen Schnellfragerunde in dem Podcast, die wie üblich aus drei Fragen besteht. Die erste Frage dreht sich darum, wo du außerhalb deiner eigenen vier Wände deinen eigenen Akku auflädst.
Also wenn ich viel Zeit habe in den Bergen, ne, also um in die Berge zu kommen, von Köln aus gesehen, muss man ja ein paar Stunden unterwegs sein, dann sehr gerne und zwar zu jeder Jahreszeit. Also sowohl alles, was mit dem Sport im Winter zu tun hat, wie aber auch im Sommer. Also Trailrunning, die Berge rauf und runter zum Beispiel, ist was ich besonders gerne mag. Aber auch ganz klassisches Wandern, sowas in der Art und Weise. Das gibt mir schon ein großes Gefühl von Freiheit, wenn man eben so in den Bergen unterwegs sein kann. Und wenn das aber ja nicht jeden Tag möglich ist, was so ist, heißt das, dass ich versuche über Sport, also sowohl im Studio mit einem Trainer als auch so laufen gehen, Kopf frei kriegen. Das sind so meine klassischen Wege, um Ausgleich zu haben zu dem, was wir sonst so den ganzen Tag tun.
Machst du es tatsächlich mit dem Trainer zusammen?
Ja, also ich bin ja Jahrgang 1969 und wenn man versucht, ein bisschen auf den Beinen zu bleiben, dann weiß man ja auch, dass so mit zunehmendem Alter das ganze Thema, was so Muskeln angeht, schon eine entscheidende Rolle dafür spielen wird, wie ich das dann hoffentlich so lange wie möglich in meinem Leben machen kann. Und das möchte ich sehr gerne, weil ich brauche einfach Bewegung. Und deswegen habe ich dann vor einigen Jahren angefangen, mit einem Trainer zu arbeiten, um gerade an dem ganzen Thema Stabilität, aber eben auch Muskeln zu arbeiten, weil ich durchaus auch mal das ein oder andere Knieproblem habe. Und dem gilt es auch präventiv, dann irgendwie einen Riegel vorzuschieben, sozusagen.
Und der klingelt dann einmal die Woche oder zweimal die Woche. Ding dong, Roland, komm runter von der Couch.
Genau. Dadurch, wie gesagt, dass ich ja Bewegung tatsächlich sehr mag, muss er mich gar nicht so sehr motivieren, sondern ich freue mich halt tatsächlich auch auf solche Termine. Ja.
Wir sind in einem Immobilienpodcast. Von daher liegt die Frage nahe, hast du selber Immobilien?
Ja, also wäre auch schlimm, wenn ich jetzt Nein sagen würde. Klassischerweise sowohl im Bereich von Selbstnutzung wie eben auch im Bereich der Vermietung. Wenngleich ich mir manchmal auf diese lange Strecke, du hast es ja schon vorweggenommen, wir werden 30 Jahre dieses Jahr, wenngleich ich mir manchmal so vorkomme, als wenn ich mehr so der Schuster bin, also sprich, ich kümmere mich darum, dass die guten Schuhe halt auch gut verkauft werden und weniger darum, dass das jetzt vielleicht irgendwie für mich auch besonders interessant sein kann. Aber klar, es gibt also eben Immobilien, ja.
Und auf einer Baustelle, bist du da zu gebrauchen?
Nein, komplett gar nicht. Menschen, die mich näher kennen, wenn sie ein Ergebnis haben wollen, wissen, dass das auch keinen Sinn macht.
Okay, du läufst also lieber um die Baustelle, als auf der Baustelle selber Hand anzulegen.
Genau, ja, so.
Sehr gut.
Ja.
Dann lass uns reingehen in den Podcast. Gerne. Stell dich doch mal bitte selber vor, was sollten unsere Hörer über dich wissen?
Ja, also Roland Kampmeier, ich habe eben schon gesagt, 1969 geboren in Köln. Deswegen auch diese Verbindung hier zum Weidmarkt. Du hast die Hausnummer noch gar nicht dazu genannt. Das ist nämlich die Hausnummer 11. Und für den Kölner hat das natürlich auch nochmal eine ganz besondere Bedeutung. Das heißt, also ich bin mit unserer Region auch sehr verbunden. Hab nach der Schule dann neben einer kaufmännischen Ausbildung mich relativ schnell schon mit Immobilien beschäftigt. Eben seit 1995. Zeitweise in der Unternehmensberatung gearbeitet und bin dann über diesen Weg immer mehr in dieses Immobilienthema hineingekommen. Und zwar hauptsächlich aus dem Thema heraus, weil ich Berührungspunkte damit hatte und festgestellt habe, dass ich das nicht gut fand, wie das so passiert, also Immobilienvermittlung. Von der Digitalisierung konnte man 1995 ja noch nicht so wirklich sprechen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Das war 2 Jahre, bevor das RDM Immonet ins Leben gerufen wurde. Also
was ist das?
Das erste Immobilienportal, also was wir ja heute aus Immonet und Immowelt kennen. Auf jeden Fall war da wirklich mein Thema, mich mit der Dienstleistung stärker auseinanderzusetzen. Und das war so initial eins der Wege, die dann dazu geführt haben, dass ich ganz klein angefangen habe. Und heute sind wir ein Team von 22 Menschen, betreiben 2 Standorte hier in Köln und in Bonn, sind in der ganzen Metropolregion Rheinland unterwegs, Köln, Bonn, Düsseldorf, die komplette Region. Und für die, die uns nicht kennen, das heißt also von den Assetklassen im Schwerpunkt im Bereich Wohnen unterwegs, haben bis 2022, kommen wir ja vielleicht auch noch im Verlauf des Podcasts zu, auch sehr viel Neubau gemacht, was natürlich über die letzten 2-3 Jahre eine leichte Veränderung mit sich gebracht hat oder auch eine starke, um es klar zu sagen, und machen im Bereich der Wohnimmobilie halt alles, was mit Verkauf und Vermietung zu tun hat. Vermietung ist also eben historisch bedingt durch meine anfänglichen Jahre auch etwas, was bei uns auch nach wie vor eine große Rolle spielt, großen Stellenwert hat. Und dann kann man sicherlich noch hinzufügen, haben wir einen relativ starken Investmentbereich. Also sprich alles, was mit Zinshäusern, Mehrfamilienhäusern etc. zu tun hat. Aber das ist ja nicht so der ganz klassische Weg, wie man die einzelne Eigentumswohnung vermarktet. Deswegen läuft das ein bisschen anders bei uns im Haus. Und das dritte Feld, wo wir recht aktiv sind, ist alles, was mit Standort und Marktanalysen zu tun hat. Also das heißt, ich habe noch eine kleine Tochtergesellschaft, die Kampmeier Expert, und die beschäftigt sich tatsächlich darum, solche Analysen zu fertigen und sorgt auch dafür, dass wir quasi als Maklerhaus den Research, wenn du so willst, bei uns auch im Hause haben, was in diesen Zeiten ganz besonders wichtig ist. Also hätte ich mir auch so nicht vorstellen können über diese Strecke von 30 Jahren, weil man muss dazu sagen, ich bin aktuell sehr stark damit beschäftigt, so Prognosen abzugeben, welche Kaufpreise und Mietpreise wir 2028, 29, 30, teilweise sogar darüber hinaus sehen, weil darüber natürlich auch möglicherweise Wiedereintritt von Projekten abhängig sind. Und das schätzen einige unserer Auftraggeber eben einfach, weil wir da eine ganz gute Expertise über diese 30 Jahre haben, halt aufbauen können.
Jetzt bist du von der persönlichen Vorstellung direkt in die Unternehmensvorstellung
gesprungen. So ist das bei mir.
Es ist ja auch irgendwie miteinander verwoben.
Genau.
Ja, passt auf jeden Fall. Wie viel Umsatz macht ihr ungefähr und wie verteilt sich dieser Umsatz ungefähr auf diese unterschiedlichen Segmente,
also oder Geschäftsbereiche? Wir haben im letzten Jahr 3,2 Millionen Umsatz gemacht und machen den zu 70% ungefähr durch harte Transaktionen. Und 30% eben ist das Vermietungsgeschäft. Das ist so unsere Aufteilung. Wenn man das in Transaktionsstückzahlen nimmt, weil dann kann man sich, glaube ich, ein bisschen besser vorstellen. Dann sieht das genau umgekehrt aus als das, was letztendlich der Umsatz ja ausmacht, was aber ja für die Profis, glaube ich, auch gar nicht so sehr erklärungsbedürftig ist. Das heißt, wir machen so je nach Jahr zwischen 100 und 130 Kaufverträge, die wir umsetzen. Und wir haben so rund 500 Mietverträge pro Jahr, die hier im Haus produziert werden. In ganz unterschiedlichen Facetten. Natürlich so. Und das ist aber für ein Unternehmen mit 22 Mann ist es schon ein Wort, weil, also um nochmal eine Zahl zu nennen, vielleicht wir sind konfrontiert, und das meine ich durchaus positiv, mit so roundabout 20.000 Interessentenkontakten pro Jahr, die dieses Unternehmen hier in irgendeiner Form berühren und gemanagt werden müssen, und haben Stand heute so ungefähr 250.000 Adressen und durchaus lebende, lebendige Adressen bei uns in der CRM. Also da merkt man, glaube ich, einfach so, wie das so gewachsen ist und was halt hier so im Unternehmen passiert.
Ich rechne die ganze Zeit.
Mhm. Ja, das ist ja dein Job, ne?
Ja. Im Hintergrund, ja, also das heißt, so ein Pro-Kopf-Umsatz von circa 140.000, was ja schon sehr, sehr ordentlich ist.
Ja, tatsächlich haben wir einen höheren. Das hat aber damit zu tun, dass wir, also die Struktur ist ein bisschen anders aufgebaut als so, wie du das jetzt vielleicht vorstellst. Das heißt, wir haben bei uns im Haus die Senior-Immobilienberater, die sich also um den Verkauf von Immobilien kümmern, also sowohl im Wohnbereich wie im Investmentbereich. Und wir haben die Junior-Immobilienberater, die sich im Schwerpunkt eben tatsächlich um das Vermietungsgeschäft kümmern. Mhm. Deswegen, wenn man es danach aufteilen würde, die Zahl habe ich jetzt tatsächlich gerade nicht parat, aber wenn man es danach aufteilen würde, sieht das ein bisschen anders aus. Aber wir sind, weil es ja, ich bin über die Jahre immer mal wieder mit Benchmarks konfrontiert worden, was setzt ein Berater oder ein Makler pro Kopf, was wird da eigentlich umgesetzt, sind wir deutlich über den Benchmarks. Und das ziemlich konstant, wenngleich man auch dazu sagen muss, also 30 Jahre, da gehört ja auch dazu zu sagen, das war ja nicht 30 Jahre immer nur einfach weiter, also höher, schneller, weiter, das wäre schön gewesen. Dem war nicht so, sondern ganz im Gegenteil, wir haben ja nun eine ganze Reihe von Ereignissen gehabt in diesen 30 Jahren, die einfach dazu geführt haben, dass du auch Unternehmensentwicklung, Abläufe, aber auch eben, wie deine Organisation aufgestellt ist, plötzlich wieder nicht völlig umschmeißen musstest, aber starke Veränderungen durchführen musstest. Und
Wie ist denn so die Immobilienberater-Vertriebsunterstützungsrelation bei euch?
Wir haben eine Vertriebsassistentin, die zwei Kollegen managed. So, das ist eigentlich ein ganz guter Wert. Manchmal auch drei, also es kommt ein bisschen darauf an, auch auf die Auslastung, also ich bin ein regelmäßiger Hörer deines Podcasts und ich weiß, dass ja diese Dinge auch immer mal wieder Thema sind. Und da ist ja auch die Herausforderung, also wir leben und lieben ja alle KPIs, und zum Schluss hat es aber dann ja eine Komponente, die ist besonders herausfordernd, also die Komponente Mensch. Die führt ja dann tatsächlich dazu, dass du auch ein paar Stellschrauben hast, die du nicht über eine KPI so ohne weiteres abbilden kannst. Und dazu gehört beispielsweise auch, welche Produktivität hat ein Berater? Wie kann er gefordert werden? Aber vor allen Dingen auch, was mir viel wichtiger ist, wie kann er entwickelt werden? Weil es nützt ja auch nichts, wenn du quasi kurzzeitig unter Volllast fährst, um dann umzufallen, sondern ich finde es ja viel wichtiger, in der Gesamtentwicklung ein Ergebnis zu produzieren, was eben sowohl für den einzelnen Menschen im Team wie auch für das Unternehmen sehr hilfreich ist. Und an der Stelle erkläre ich immer sehr gerne, also gerade wenn wir neue Kollegen haben, dass mein Verständnis von gut sein etwas ist, also kurzfristig mal gut sein können viele, langfristig gut sein, das ist die Challenge. Und das ist etwas, also wenn du mich fragst oder fragen würdest, wo ich besonders anerkennend bin, dann immer genau da. Weil ich weiß, dass das weiß ich auch selber an meiner eigenen Arbeit, ich weiß, dass das die Challenge ist, tatsächlich. Also über die lange Strecke erfolgreich zu sein.
Und was tust du, um deine Mitarbeiter langfristig zu entwickeln und zu challengen und eben diese Kontinuität in den Ergebnissen auch von Unternehmensseite auch zu unterstützen?
Ja. Also die Frage ist, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir haben, aber das könnte dann auch möglicherweise den Podcast sprengen.
Wir sind gerade sowieso die, ganz weit weg von dem,
was ich mir überlegt habe. Sehr gut. Ist ja wunderbar. Aber du darfst da jederzeit hin zurückkehren. Ist kein Problem. Erstmal geht's ja darum, ich verstehe ein Team als Wertegemeinschaft. So. Und weniger als, hier ist das Unternehmen und ich biete dir irgendwie einen Arbeitsvertrag an und du sagst, boah, super, verdiene ich irgendwie Geld, passt mir, ich krieg auch noch einen Firmenwagen, mache ich. So. Das würde mir nicht reichen, sondern wir müssen gemeinsame Schnittmengen haben. Und diese Schnittmengen, wenn du mit mir arbeitest, die müssen maximal groß sein oder entwicklungsfähig sein. Also im Sinne von, dass du in diese Richtung gehst und dann über das Kennenlernen unserer DNA das auch weiter transportierst und auch verstehst, warum das vielleicht ein guter Weg ist und ein Teil von diesem Weg wirst. So. Und deswegen muss man grundsätzlich erstmal an dieser Einstellung arbeiten, also gemeinsam, ja, dass man versteht, transparent versteht, dass wir nicht einfach nur Immobilien vermitteln, sondern dass wir einen bestimmten Anspruch auch haben, dass wir also diese Dienstleistung eben besonders gut machen wollen und auch verstehen, wie das überhaupt funktioniert. Aber das Warum, also start with why, das Warum ist, glaube ich, der Kern, warum wir dann tatsächlich auch erfolgreich sind. So, und das ist das eine, also das ist erstmal das Fundament. Und dann kannst du nicht einfach nur Menschen einstellen und erwarten, dass sie dann irgendwie besser werden. Weil wir reden immer alle von Unternehmensentwicklung. Aber wenn sich die Menschen, die da drin arbeiten, ja nicht entwickeln, dann kann sich das Unternehmen nicht entwickeln. So. Und das heißt, du musst dann schon über verschiedene Wege gemeinsam an diesen Zielen auch, die man definiert, also die man zusammen definiert, muss man dann auch gemeinsam dran arbeiten. Wir versuchen da sehr transparent zu sein. Wenn du bei uns im Unternehmen arbeitest, nur mal ein Beispiel, ist es halt auch so, dass im Team-Meeting, im Monatsteam-Meeting alle Zahlen, alle Numbers mit dem Team geteilt werden. Also das Team weiß immer genau, wo wir vom Umsatz her stehen, wie viele Einkaufstermine wir haben, wie viele neue Aufträge wir generiert haben, wie viele Abschlüsse wir gemacht haben, was das monetär bedeutet für das Unternehmen, welche Notartermine anstehen, welche stattgefunden haben und so weiter. Das heißt, damit versuchen wir, jeden auch mitzunehmen und nicht nur einfach in so einer Blackbox irgendwo zu arbeiten und zu sagen, hier, ich mache hier meine Sache, sondern dass wir uns da gemeinsam verstehen. So, wir haben seit vielen Jahren Birgit Ströbel bei uns an der Seite. Birgit ist quasi unser Business Coach, könnte man sagen. Also die begleitet uns auf diesem Wachstumsweg. Und das heißt auch, dass wir mit ihr gemeinsam entsprechende Team-Veranstaltungen machen, Kick-Off, Offsites, Projekte. Und das ist dann nochmal eine andere Ebene. So, das ist aber eine Herausforderung. Also Unternehmen in unserer Größe haben viele Vorteile, ne? Weil wir sehr beweglich sind. Also wir können uns ja schnell verändernden Marktbedingungen auch schnell anpassen oder auch selbst vielleicht sogar Trends setzen. Das ist ja eher mein Anspruch. Aber du musst ja bei all dem, was ich jetzt gerade so beschrieben habe, also wenn du dich um Kultur kümmerst, wenn du dich um irgendwelche Ziele kümmerst und so, du musst ja auch Tagesgeschäft irgendwo im Blick behalten, weil du musst, zum Schluss musst du Umsatz machen. Ist auch klar. Also deswegen ist das ein ständiges Spannungsverhältnis, was aber uns, glaube ich, ganz gut gelingt.
Du hast ja jetzt ganz viel auch von Anspruch gesprochen und von Match gesprochen und von Entwicklungspotenzial gesprochen. Das fängt ja im Recruiting an. Also wie muss ich mir denn euren Recruiting-Prozess vorstellen, damit du genau das, was du gerade beschrieben hast, auch dir von Tag 1 ins Unternehmen reinholst?
Also einmal muss man sagen, dass Recruiting bei uns nach wie vor Chefsache ist. Also ich habe das nicht irgendwie rausdelegiert oder so oder lasse suchen, sondern ich suche selber, also mit meiner Kollegin Nina Lenz. Wir sind zwei Geschäftsführer im Unternehmen seit einigen Jahren. Wir suchen schon direkt so. Und was sich bei uns sehr gut bewährt hat, ist, wir gehen so eigentlich klassische Wege, aber du würdest dich wundern, was wir da teilweise bei erleben. Also sprich, du kannst dich bei uns auf der Webseite, kannst du dich bewerben und dann musst du Dokumente hochladen und ähnliche Dinge. Und der eine oder andere hat damit schon eine Herausforderung, was ja auch manchmal ein sehr deutliches Zeichen davon ist, wie digital man vielleicht dann auch ist, zum Beispiel. Weil das ist mit eins der Themen natürlich. Also das heißt, unsere Welt, also ich habe eben 1995 angesprochen, aber wir müssen ja viel mehr über 2025 reden. Und 2025 sieht ja ganz anders aus. Das heißt also, wenn ich bei einem Unternehmen, wie wir das sind, arbeite, dann bin ich in einer hybriden Immobilienwelt unterwegs und die hat ja ganz viel Anspruch eben an an deine digitalen Skills auch. Und mit denen musst du irgendwie umgehen. Und da geht es jetzt nicht nur darum, dass ich irgendwie einen Microsoft 365 bedienen kann, sondern da geht es ja um viel mehr. So, also das heißt, wir haben sehr bewusst schon mal so einen Prozess aufgesetzt, also wo wir sagen, so, du musst dich so, auf nur auf diesem Weg musst du dich bei uns bewerben. Und dann gibt es tatsächlich zum besseren Verständnis, gibt es immer einen, also wenn wir Interesse haben, uns weiter mit der Bewerberin, mit dem Bewerber auseinanderzusetzen, gibt es einen Videocall, auch sehr bewusst Videocall. Mit mir. Er ist sehr kurz, also 5-6 Minuten möglicherweise. Und da erkläre ich dir dann, dass ich halt gerne Bild und Ton zu deiner Bewerbung haben möchte. Und das dann nochmal verstehe. Und das ordne ich dann ein. Und dann überlege ich gemeinsam mit meiner Kollegin, wen wir halt gerne zu uns einladen würden, hier an den Weidmarkt oder nach Bonn. Und dann führen wir das erste längere Gespräch. So. Und wenn du dann quasi gegenseitig auch der Meinung bist, dass du weitermachen möchtest, dann hat es sich mittlerweile sehr gut bewährt, auch tatsächlich mal einen halben oder einen ganzen Tag mit dem Team zu verbringen, weil wir festgestellt haben, dass bei einem Unternehmen unserer Größenordnung es auch sehr wichtig ist, dass man irgendwie versteht, wer hier, also es nützt ja nichts, wenn man mit mir jetzt hier irgendwie mal spricht oder so und den, von dem Rest jetzt so gar nicht weiß, was da passiert. Und und dann nimmt dieser Prozess oder dann nimmt dieser Weg so seinen Lauf. Und das ist eigentlich für uns ein ganz guter, wenngleich, weil da könnten wir, glaube ich, einen separaten Podcast drüber machen, Recruiting für Makler oder überhaupt HR für Makler, wenngleich wir die gleiche Herausforderung haben wie alle anderen Unternehmen auch. Also wir suchen Leute, also wer das hört und die Bewerbung noch nicht abgeschickt hat, gerne. Aber die Herausforderung ist, sie tatsächlich mittlerweile zu finden. Wobei ich, und das ist ja das Lustige letztendlich, und du hast es gesagt irgendwie, uns verbindet ja auch die Freude an der Digitalisierung. Also wir haben auf der einen Seite diesen Fachkräftemangel, wir haben aber auf der anderen Seite diese großartigen Entwicklungen, vor allen Dingen so jetzt in den letzten 24 Monaten, Stichwort alles, was mit KI zu tun hat. Aber auch schon davor gab es ja viele Dinge im Bereich der Automatisierung, die dazu führen wird, da bin ich auch nach wie vor von überzeugt, dass in einigen Jahren wir sicherlich 90% von dem, was wir eigentlich heute zum Teil noch machen oder zum großen Teil noch machen, wahrscheinlich nicht mehr machen müssen. Und dann haben wir diese 10% und die 10% sind dann das neue 100% und die werden viel spannender werden, letztendlich in der Kundenbeziehung und all dem, was damit zu tun hat.
Dann lass uns doch mal über die Nische sprechen, die du für Kampmeyer auch in einem umkämpften urbanen Markt ja auch gesucht und gefunden hast. Wenn ich mir den Kölner Markt anschaue, der ist letztendlich sehr umkämpft. Mhm. Ja, es gibt eigentlich keinen klaren Marktführer. Mhm. Also ich glaube, niemand hat mehr als 15% Marktanteil. Würde mich wundern. Vielleicht hast du da einen anderen Blick drauf. Ja.
Ja.
Also wie hast du Kampmeyer positioniert, mhm. um letztendlich auch in diesen hart umkämpften Märkten Köln, Bonn, Düsseldorf und Umgebung auch gesehen zu werden?
Mhm. Also die erste Sache, die ich immer ganz wichtig finde, wenn man über solche Dinge redet, ist, ich habe mich immer auf uns konzentriert. Das verstehen dann manche immer nicht, wenn ich das sage. Aber ich habe mich weniger darauf konzentriert, was andere machen. Und das ist auch heute noch so. Also das hat sich bei mir nicht geändert. Also weil ich jetzt nicht jeden Morgen aufstehe und sage, was macht denn jetzt vielleicht Kollege A, B oder C. Die haben alle ihre Daseinsberechtigung, machen alle einen super Job. Oder viele machen einen guten Job. Und der Erfolg sei ihnen gegönnt. Für mich war das, was ich ja eben schon initial gesagt habe, für mich war sehr wichtig zu sagen, also wie kann man diese Dienstleistung besser machen? So. Und das heißt, ich habe schon irgendwie eine Idee gehabt im Kopf, aber ohne, weil, also Unternehmer sein lernst du ja nicht. Also es ist völlig egal, ob du studiert oder nicht studiert hast oder was auch immer. Also es gibt, du kannst dir irgendwelche Bücher bestellen, vielleicht kannst du drin rumlesen und dann glaubst du das oder glaubst es nicht, sondern Unternehmer sein bedeutet, Erfahrungen zu machen und daraus zu lernen und die auch sich die Zeit zu nehmen, zu reflektieren und zu sagen, so jetzt geht's dann in den nächsten Schritt. Das heißt, ich will damit sagen, wenn ich dir jetzt erkläre, ich hatte 1995 den Plan und den habe ich auf irgendeinen Bierdeckel geschrieben und da 30 Jahre später so stehen wir jetzt hier, das wäre sehr unglaubwürdig, sondern so ganz genau, also einen klaren Plan habe ich da nicht gehabt, sondern ich bin über diese Wege, die Immobilienvermittlung besser zu machen, habe ich halt gelernt, was ist für die Auftraggeberseite vielleicht interessant. Also um mal ein greifbares Beispiel zu nehmen, wo der eine oder andere heute sagen würde, naja, das ist ja längst gegessen irgendwie. Stichwort so Objekt-Tracking. Also so wie wir ja heute alle gewohnt sind, dass unser Paket, was von Amazon irgendwie unterwegs ist, mit 37.000 Statusmeldungen quasi uns ja signalisiert wird, bis es dann irgendwann mal zugestellt oder manchmal auch nicht zugestellt wird. Das kennen wir alle. Es ist ja so, dass ich in frühen Jahren einfach mich darüber gewundert habe, wie wenig Transparenz in dem Immobilienmarkt war. Und das ist zum Beispiel ein Thema, wo wir früh versucht haben, gegen anzugehen und zu sagen, was können wir dafür tun, dass es transparenter wird. Und dazu gehört zum Beispiel in der Dienstleistung, also in dem operativen Ablauf, dir als Eigentümer maximal alle Informationen zu liefern, die während dieser Transaktion oder während der aktiven Vermarktungsphase sind, damit die für dich greifbar sind. So, und zwar 24 Stunden am Tag, wann auch immer. Nochmal, das ist heute sicherlich eher für viele ein Standard, war aber vor vielen Jahren überhaupt kein Standard, sondern damit konntest du dann auch gegenüber Eigentümern ja letztendlich punkten, weil du gesagt hast, hier bitte, bei uns weißt du jederzeit, was Sache ist. Das ist ein Beispiel. Anderes Beispiel ist, ich habe versucht, Kampmeyer dadurch auch sehr stark als, ich nenne das immer Graswurzelwissenden, müsste man jetzt so sagen, zu positionieren, indem wir ja seit vielen Jahren die Marktberichte herausgeben, also insbesondere für Köln und für Bonn, weil die auch dazu geführt haben, dass wir bei den vielen unterschiedlichen Zielgruppen, die wir ja bedienen als Unternehmen, als Immobilienexperte wahrgenommen werden. Und klar ist auch, als wir unseren ersten Marktbericht gemacht haben und du wärst dann da vorbeigekommen irgendwie und hättest gesagt, so Roland, warum macht ihr das? Ich weiß gar nicht, ob ich dir das dann hätte so beantworten können, wie ich es dir heute beantworte. Sondern das ist dann auch ein Entwicklungsprozess gewesen, weil dann haben wir die veröffentlicht, dann gab es Resonanzen. Ich kenne Richter, die unseren Marktbericht heranziehen, wenn es darum geht zu beurteilen, ob irgendwelche Preise oder Mieten jetzt gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt sind. Also es gibt ganz, ganz viele Reaktionen, auch aus dem Bereich von Universitäten, die sich damit auseinandergesetzt haben und. Und das waren, glaube ich, so Themen, die wir ja vorangetrieben haben. Und alles, was wir tun, also damals wie heute, ist immer so, dass ich versuche, es muss einen Mehrwert für dich haben. Es geht nicht darum, also alle Makler erklären ja immer kompetent, zuverlässig und was ist das dritte?
Transparent.
Seriös. So. Und dann sage ich ja immer, sei mir nicht böse, aber dass du seriös bist, setze ich jetzt mal voraus, sonst könnte ich ja mit dir gar nicht arbeiten. Also wenn ich mir schon die Frage stellen würde, ob du seriös bist, dann stimmt da ja was nicht. So. Und das heißt also, Marktinformationen zum Beispiel sind extrem relevant. Und auch da ist es so, wenn du das über viele Jahre spielst, dieses Thema vorantreibst, dann zahlt sich das auf der langen Strecke aus. Kurzfristig nicht. Kurzfristig ist es ein Riesenaufwand. Und mit den entsprechenden Herausforderungen, die du dabei dann hast. So. Und auch so ein Thema Objekttracking musst du dir überlegen, was ist das Objekttracking der Zukunft? Also bestimmt nicht das, was wir heute alle haben. Also ne, dass du da irgendwie reingehst und so, sondern Objekttracking der Zukunft. Zum Beispiel ist für mich jetzt, ich weiß, ich springe jetzt gerade im Thema, aber dann höre ich auch direkt schon wieder auf.
Ich bin gespannt.
Genau. Nein, ein Objekttracking der Zukunft ist bei dem KI-Thema angesiedelt. Also das heißt, wir sehen ja jetzt schon, dass es diese KI-Agents gibt, die also bestimmte Aufgaben für Menschen übernehmen können. Ich finde es so lustig, die Herausforderung gerade mit diesen KI-Agents ist ja nur so, kleine Seitenbemerkung, der Makler, also der operative Makler in Amerika ist ja der Agent, aber der hat mit dem KI-Agent nichts zu tun. Deswegen, also hier gibt's jetzt quasi, gerade muss man immer aufpassen, was man sagt. Deswegen habe ich mir jetzt angewöhnt, wenn ich den Makler-Agent meine, dann Makler-Agent zu sagen, quasi so in dieser deutsch-englischen Kombination. Also diese KI-Agents, die man jetzt schon sieht, die ja bei OpenAI, also in der Pro-Version auch schon möglich sind, sprich, dass du ja deiner KI sagst, hier irgendwie, weiß nicht, heute Abend will ich in die Oper und anschließend brauche ich noch einen Tisch zum Abendessen und bitte suche mir das Restaurant heraus, was mindestens 4,5 Sterne hat und nicht weiter als 500 Meter entfernt von der Oper ist und buche noch die Tickets für die Oper und so weiter und hier ist meine Kreditkarte. Das ist ja inzwischen Realität. Ob man das jetzt richtig findet oder nicht, das ist mal ein ganz anderes Blatt und welche Gefahren auch damit einhergehen. So. Und ich glaube, dass wir nicht mehr weit davon entfernt sind, dass ein Eigentümer quasi vor der Kampmeier-KI sitzen wird und dem kurz sagt, fass mir die Aktivitäten der Immobilie von gestern zusammen oder was auch immer oder von morgen. Und dann kriegst du das aufbereitet, so wie du es gerade brauchst. Also weil dann sagt er, ich sitze gerade im Auto, also schreib mir das nicht, sondern lies es mir vor zum Beispiel. Oder mein Anspruch ist immer, ich bin besonders zahlenfreudig, deswegen liefer mir immer die und die Zahlen. Und ein anderer sagt, sag mir einfach nur, wann der Notartermin ist oder was auch immer. So, also jetzt habe ich diesen Bogen gespannt. Ich will damit sagen, weil ne, du hast es ja gefragt, also was haben wir da so gemacht, eben um uns hier in diesem Markt zu positionieren. Also wir haben sicherlich die offensichtlichen Dinge getan und sind aber jetzt schon wieder viel mehr, deswegen habe ich gesagt, so jetzt springe ich gerade, wir sind schon wieder viel mehr damit beschäftigt zu sagen, so aber wie geht denn das jetzt in Zukunft? Ich kann mich jetzt auf so ein Objekt-Tracking nicht ausruhen, weil ich sag, ja super, es läuft doch. Finde ich, also das wäre mir viel zu kurz gesprungen. Anderes Beispiel, eins meiner Lieblingsthemen, 360-Grad-Touren. Ne, Florentino Trezek und ich, wir kennen uns seit lange, also seit er das irgendwie macht ja auch. Und so, jetzt hat es 360-Grad-Touren, gibt es jetzt schon lange. Aber wenn man jetzt mal sieht, so auf welchem Sprung wir gerade sind, also zum Teil ist es schon umgesetzt, zum Teil passiert das gerade. Also Stichwort ist eben dieses, die ganzen Daten, die mit der Immobilie ja letztendlich verbunden sind, also auch ganz einfach, was Grundrisse angeht etc., dass das halt eben jetzt quasi zusammenkommt, ja, dann weiß man halt eben, ja, da geht, glaube ich, zukünftig noch eine ganze Menge mehr. So, jetzt kannst du halt sagen, naja, dann machst du halt 360-Grad-Touren, also weil wir haben, glaube ich, 360-Grad-Touren schon vor, keine Ahnung, also ganz lange gemacht. Und die kann man nicht immer so weitermachen, sondern jetzt muss man auch dann gucken, was ist gut. Aber, und dann kommt wieder mein, dass ich sage, dir muss es Nutzen bringen. Nur weil ich das jetzt schön finde, irgendeine Spielerei, ein Dollhaus oder was auch immer, ist das super. Aber wenn du sagst, brauche ich nicht? Nee. Wenn aber es zum Beispiel zukünftig dazu führen würde, dass der Wahnsinn mit Banken aufhören würde, weil die irgendein Aufmaß brauchen aus einer Bauakte von 1950.
Das sind die Herausforderungen, wo auch die KI dann natürlich an Grenzen stößt, weil ja, die Bauakte muss erstmal digital verfügbar gemacht die muss werden.
Ja, klar, aber du könntest halt jetzt ja eben über die entsprechenden 3D-Touren zum Beispiel, je nachdem, was du dafür zuverlässige Modelle hinter hast, könnte es ja dazu führen, dass das tatsächlich mit einer Plausibilitätsprüfung und in ähnlichen Dingen so akzeptabel ist, dass eine Bank zum Beispiel sagen würde, aus der Tour heraus akzeptieren wir diese Wohnflächenrechnung, weil die hat irgendeine DIN-Zertifizierung, was auch immer, das geht. So, das würde uns zum Beispiel im Moment bei diesem Flaschenhalsfinanzierung, weil Finanzierungen brauchen immer länger, würde uns zum Beispiel enorm helfen. Das sind, glaube ich, so, wenn auch nur kleine Entwicklungsschritte oder was, vielleicht auch große, je nachdem, wie man es sehen mag. Aber das sind so die Schritte, die uns in der Zukunft helfen würden.
Hm. Wie nimmst du bei diesem Thema deine Mitarbeiter überhaupt mit? Also du bist ja jetzt sehr weit vorne bei den Digitalisierungen, auch wenn man dir so zuhört, die ganzen KI-Themen, die sind ja bei dir im Fleisch und Blut übergegangen. Ja? Oder du bist das einfach.
Ich denke schon so.
Du denkst schon so, ja. Und deine Mitarbeiter müssen das ja auch mitgehen und die Kunden ja genauso, ne? Ja. Also wir haben ja die Herausforderung insgesamt, dass diese Sprunginnovation, dass wir da die Mitarbeiter und die Kunden auch mitgenommen bekommen. Mhm. Welchen Weg geht ihr da?
Also sprichst du einen super wichtigen Punkt an, weil du musst natürlich auch aufpassen, dass du nicht so als Nerd, also kannst du ja, dann kauft man sich noch eine größere Brille oder so, setzt sie halt auf und sagt so, ich finde das jetzt alles toll.
Du hast jetzt übrigens keine Vision Pro von Apple auf, ja?
Genau, das stimmt.
Wir gucken uns
live an. Ja. Also einmal bei den Mitarbeitern ist es so, dass wir uns zum Beispiel für das Unternehmen Jahresziele ja vornehmen. Und das sind in der Regel 5 Jahresziele. Da sind typischerweise Dinge dabei wie Umsatz, klar, also liegt nahe.
Dieses Jahr 3,5 Millionen Euro Umsatz.
Nee, sogar ein bisschen mehr, tatsächlich. Das liegt aber auch daran, weil wir einen entsprechenden Forecast ja haben können. Und wenn du mit diesen Zahlen arbeitest, dann kannst du das auch nochmal deutlich besser einordnen. Und wir haben für dieses Jahr zum Beispiel für die Mitarbeiter eben ist dieses KI-Thema da. Übrigens in dem Bewusstsein, dass wir wissen, das reicht ja nicht, also so nach dem Motto, so übrigens jetzt hier, wir benutzen alle ChatGPT in der Team-Version, damit ist die datenschutzkompatibel und einer von uns wird ein AI-Officer, wie das ja jetzt nach Europäischer Union und so irgendwie dann mal nachgewiesen werden muss und fertig, sondern du musst dir ja eben die Cases überlegen, du musst ja überhaupt überlegen, also wenn ich dich dafür begeistern will, muss ich dir ja nur, also da sind wir wieder bei diesem Thema Nutzen, also wenn du jetzt ein Mitarbeiter bist, also warum, dann sagst du ja, der spinnt doch jetzt einfach, was macht er denn jetzt damit so? Und da ist es zum Beispiel so, dass ich momentan diese Felder unterteile und mir sehr gut angucke, was heute schon funktioniert und wie ich das zum Beispiel im Bereich von Analyse, die ich eben angesprochen habe, Standortanalysen, marktorientierte Preiseinordnung und so, da setze ich zum Beispiel im Moment schon sehr viel KI ein. Also weil ich, kann ich an dieser Stelle auch sagen, zum Beispiel diesen Pro-Account von OpenAI verwende. Und das ist dann auch so, dann sagen die Leute, ja gut, so irgendwie $200 im Monat, viel Geld. Man muss aber dazu sagen, also als die mal gestartet sind, also eben für null, da war auch niemand bereit, $20 dafür auszugeben. So, jetzt hat man $20 etabliert und jetzt gibt's eben solche Modelle. Wir werden ja wahrscheinlich dieses Jahr oder nächstes Jahr spätestens auch Modelle sehen, die nochmal deutlich teurer sind, weil sie bestimmte Dinge können. So, das wird, glaube ich, extrem spannend. So, aber was ich sagen will ist, also das heißt, ich probiere dann einiges aus, entwickle das weiter, schaue mir das an, um dann schrittweise im Team in den bestimmten Bereichen, wo wir das brauchen, zu implementieren. So, und dann versuche ich die Mitarbeiter da Schritt für Schritt mitzunehmen. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, was sehr greifbar ist und was ja momentan in der Immobilienbranche auch schon nichts mehr Neues ist, dass du dein eigenes GPT hast, was das Thema Exposé angeht. Also sprich Tonalität, also wie spricht Kampmeier, was verwenden wir da so und darüber trainierst du das dann und dann wird dieses Exposé halt eben auch immer besser. Oder so Dinge, die bis vor kurzem ja noch ein Problem waren, vielleicht an der einen oder anderen Stelle, also Interpunktion, Rechtschreibung und ähnliche Dinge, das ist ja zum Glück jetzt alles Geschichte, wenn man so will, so auf einem ganz einfachen Standard. Aber das ist etwas, was dann über die nächsten Jahre letztendlich bei uns im Programm auch sicherlich sein wird und wo wir versuchen, die Attention dann auch drauf zu lenken. Aber immer so, dass das nicht eben so viel Raum einnimmt, dass halt jeder sagt, naja gut, aber dann kann ich ja die anderen Sachen jetzt alle nicht mehr machen und was bringt mir das jetzt an der Stelle? Also weil wenn es Aufwand wird, dann wird es schwierig. So. Und beim Kunden haben wir, glaube ich, gerade alle die Herausforderung, also jedes Unternehmen schreibt gerade irgendwo KI, AI, was auch immer hin, weil das sieht einfach total gut aus. Ob es dann da drin ist, weiß kein Mensch irgendwie. Ja, weil man sagt, ja, nee, es war hier. Und deswegen, ich glaube, da tut man gut daran, sich erstmal auf das zu konzentrieren, was wir machen. Also sprich, unsere Dienstleistung. Und wenn es dann solche Themen gibt, wie Objekttracking, KI, Objekttracking, was auch immer, dann werden wir das sicherlich zur Verfügung stellen und auch ausrollen. Aber dann mache ich es auch immer so, weil das ist, dann kommen wir wieder zu meiner Einstellung. Ich lege dir alle Instrumente dahin und du entscheidest. Also wenn du mit mir einen Teams-Call machen willst, machst du einen Teams-Call. Wenn du aber gerne einen persönlichen Termin haben möchtest, bekommst du den persönlichen Termin. Also wenn nicht gerade Pandemie ist, klar. Und so würde ich es auch auf diesem Weg machen. Also ich würde niemals hingehen und zum Beispiel sagen, also diese Informationen kriegst du jetzt nur noch über diesen Weg, also über so einen KI-Bot zum Beispiel. So, ich würde sagen, das ist jetzt ein Weg. Möchtest du ihn gerne gehen? Super. Wir haben Kunden, die sitzen den ganzen Tag in irgendwelchen Meetings und können nur WhatsApp schreiben. So, wenn du die in Telefonate oder in was anderes reinzwingen würdest, hättest du keine Kommunikation mit denen. So, und dann musst du dich halt darauf einstellen.
Du bist ja auch gerne auf Konferenzen unterwegs, gerade in den USA. Bist du, glaube ich, regelmäßiger Besucher. Was wird dort besprochen, wie die Zukunft aussieht, der Immobilienvermarktung? Der Markt in den USA ist fairerweise ein bisschen anders, ne? Muss man auch ein bisschen unterscheiden. Was ist relevant für den europäischen, deutschen Markt? Was sind so Dinge, die du da mitnimmst? Jetzt zum Beispiel aus der letzten Session.
Ja, also du sprichst die Inman Connect an, die halt zweimal im Jahr stattfindet. Also das heißt im Winter, im Januar in New York und dann halt im Sommer bislang in Las Vegas, jetzt aber dieses Jahr zum ersten Mal in San Diego, weil es ein bisschen schöner ist als in Las Vegas.
Finde ich auch.
Ja, genau. Also das ist ja für die das nicht kennen, das ist quasi eine Konferenz, wo sich auf der einen Seite die Immobilienwelt trifft. Also die amerikanische im Schwerpunkt, muss man ja dazu sagen, in Kombination mit der Tech-Industrie. So. Und das war in den, also ich fahre da schon viele, viele Jahre hin. Initialer Auslöser tatsächlich, der mich dazu gebracht hat, kann man an dieser Stelle, glaube ich, in so einem Podcast auch mal sagen, Lars Grosenick, leider ja viel zu früh verstorben als Flowfact-Mitgründer und Treiber.
Flowfact feiert übrigens dieses Jahr 40-jähriges Jubiläum.
Siehst du? Also, die haben 10 Jahre Vorsprung tatsächlich gehabt. Und Lars Grosenick war übrigens auch jemand, der mir vor vielen, vielen Jahren quasi noch höchstpersönlich quasi, da war das Unternehmen noch so klein, also meine Flowfact-Lizenz seinerzeit verkauft hat. Und Lars hat mir irgendwann mal dann gesagt, ja, da diese Konferenz, da musst du mal, die passt genau für dich, da musst du unbedingt hin. So, und dann bin ich da hingeflogen habe eben einfach über die Jahre natürlich ganz unterschiedliche Facetten eben dieser amerikanischen Immobilienwelt gesehen und dann eben, wie du richtigerweise sagst, man muss das ja ein bisschen dann abstrahieren, also was da für mich eigentlich jetzt relevant drin war, was hier passiert. So, auf dieses Jahr ganz konkret bezogen, eine Zahl amerikanische Agents, also Makler-Agents, 70% der Agents in Amerika haben im letzten Jahr gar keine Transaktion gemacht.
Wow.
Also ich glaube sogar 72%, aber ich habe es nicht ganz genau im Kopf, es war auf jeden Fall was mit 7 vorne, was schon sehr außergewöhnlich ist. 2024 war für den amerikanischen Markt, zumindest wenn man die Konferenz als Stimmungsbarometer nehmen mag, gruselig. So. Es ist ja wie immer, also du hast ja auf solchen Konferenzen hast du natürlich die Top-Performer, die on stage sind und klar, die sind in einer anderen Welt unterwegs, die haben auch andere Wachstumsgeschichten, aber im Standardbereich muss man einfach sagen, war das kein gutes Jahr für die US-Kollegen, hat aber auch mit den Zinsen insbesondere zu tun. Also in Amerika zahlst du aktuell, ich habe es nicht ganz genau im Kopf, aber irgendwas zwischen 6% und 8% an Zinsen für deine Baufinanzierung, was ja auch schon echt ein Wort ist. Und die Inflation, also da wird ja einfach alles gefühlt teurer. Das merke ich auch jedes Mal, wenn ich wieder da bin, dass ich denke, gut, jetzt zahlst du schon irgendwie für das Wasser auch wieder das Doppelte oder so. Das geht ja munter weiter. Und das ist halt eben auch für denjenigen, der da vielleicht in diesem Haustraum unterwegs ist, sehr schwierig. Also das erstmal grundsätzlich dazu. Das hat einen großen Stellenwert. Dann muss man auch dazu sagen, dass in den USA Riesendiskussion ja seit jetzt 1,5 Jahren, da laufen diverse Gerichtsverfahren, wo Verbraucher geklagt haben, Stichwort, wem zahle ich eigentlich welche Provision? Das ist in den USA nicht so geregelt, ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen. Das ist da nicht so geregelt, so klar geregelt oder auch so unklar geregelt, wie das hier bei uns in Deutschland ist. Und in Amerika bist du ja relativ schnell auch mal bei ein paar hundert Millionen Dollar, die dann dafür irgendwelche irren Vergleiche gezahlt werden und so. Das ist eine Riesenstory. KI, einmal rauf und runter, klar, alles was geht. Eher im Moment auch noch sehr stark in den praktischen Dingen. Also, du bist der Makler und du hast jetzt die Aufgabe, an 150 Kunden ein neues Immobilienangebot zu verschicken in einer kurzen Videopräsentation. Und von diesen 150 Kunden, die sprechen 37 verschiedene Sprachen. So, wie mache ich das jetzt? Und das macht deine KI, ne? Und du sitzt da und redest perfektes Italienisch, Spanisch, whatever. Und das ist ein ganz tolles Video, wo du sagst, wow. Die Amerikaner sind schon sehr weit in dem ganzen Thema, was so Call Agents angeht, also eben die Automatisierung in diesem ganzen Callcenter-Bereichen.
Das heißt, ganz vorne in der Transaktion, Lead kommt rein und direkt versuchen die dann über AI, genau. Voicebots zu terminieren.
Qualifizierung, Fragen zu stellen, und das ist für die Leute auch total normal. Also die finden das nicht irgendwie, dass sie sagen, also manchmal merken sie es doch nicht mehr. Also wir haben Beispiele gehört, aufgezeichnete Beispiele, also wo Verbraucher und Bot miteinander gesprochen haben, das war abenteuerlich. Also wirklich, also im positivsten Sinne. So, also solche Sachen sind schon sehr da. Was mir überall im Moment auf der Welt quasi fehlt, ist wirklich in diesem KI-Bereich da, wo eigentlich ja irgendwann die Musik abgehen wird. Also Daten. Diese Datenanalyse, die Predictions daraus, und all diese Themen, die sind ja alle noch nicht so, also ich weiß, dass es Ansätze gibt und ich habe auch Teile davon schon gesehen, aber die sind alle noch nicht so richtig gespielt. Also angefangen von wie ein Matching, also von Suchenden zukünftig funktioniert, über wie du bestimmte in deiner CRM bestimmte Adressqualitäten definieren kannst und dann ja da Prozesse automatisch dahinterlegen kannst, die dann dazu führen, dass diese Adresse sich von selbst weiterentwickelt oder vielleicht auch dann einfach automatisch irgendwann gelöscht wird, wenn man sagt, die macht jetzt überhaupt keinen Sinn mehr. Und gibt's ganz viele Sachen, wo ich glaube, das wird ja, aber das ist halt unter der Motorhaube. Du kannst KI-Exposé kannst du jedem erklären, weil das irgendwie greifbar ist. Irgendwie so ein Video, wo du plötzlich perfekt irgendwie Mandarin oder so sprichst, das ist greifbar so. Aber unter der Motorhaube, das ist, glaube ich, ein Thema jetzt, wo wir erst gerade am Anfang sind. Und also wenn ich CRM-Mensch wäre, also im Sinne von, wenn ich nicht Immobilienvermarkter wäre, dann würde ich mir ernsthaft Gedanken darüber machen, was da eigentlich gerade passiert.
Ja, total. Also das ist ja, die Daten sind natürlich der große Schatz. Und wenn man die Daten strukturiert erfasst und für eine ordentliche Datenqualität sorgt, dann hat die KI so viel Futter und dann kann sie natürlich auch ihre komplette Qualität ausspielen.
Ja.
Und das ist das, was wir heute zumindest im deutschen Markt noch komplett vermissen.
Ja. Und es wird auch so sein, dass, glaube ich, ein Stück weit KI zu einer Demokratisierung führen wird, weil große Tools, also für mich so ein Paradebeispiel HubSpot zum Beispiel im Bereich der Marketingautomatisierung, es kostet ja einfach ein Vermögen. Das wird langfristig nicht mehr so sein. Ich sehe das nicht. Ich glaube auch, dass die Diskussion, ne, also jetzt bin ich 30 Jahre in diesem Business und seit ich denken kann, diskutieren wir Makler über CRM. Ne? Also über gut, nicht so gut, besser, was geht. Und ich könnte mir vorstellen, noch mal so 5 Jahre weiter sieht unsere Welt möglicherweise komplett anders aus, weil einfach diese Wege, also insbesondere diese KI-Agents, die wir eben angesprochen haben, die ja dann auch, die werden ja vernetzt sein. Und das heißt also, der eine KI-Agent, der vielleicht für Datenqualität verantwortlich ist, der redet dann mit deinem KI-Agent, der für die Terminierung und Routenplanung verantwortlich ist. Und dann werden die das da so lange hin und her matchen, zum Beispiel, bis möglicherweise dein Makler irgendwann seine Routenplanung nochmal ganz anders machen wird, als das zum Beispiel, wie wir das heute machen. Nur mal ein Beispiel zu nennen, gibt es viele Wege. So.
Absolut richtiger Punkt, sehe ich genauso. Die CRM-Anbieter müssten, glaube ich, schon aufpassen, dass sie nicht mit den Daten, die in ihren CRMs gepflegt werden, immer stärker in den Hintergrund treten und sozusagen die Schnittstelle zukünftig durch OpenAI und andere KI-Systeme bedient werden und sie sozusagen nur noch Datenbanken sind. Mhm. Das ist eigentlich das Risiko aus Sicht der CRM-Anbieter.
Definitiv. Also genauso wie man ja weiß, dass Apple seit vielen Jahren an einem Szenario arbeitet, wo es keine iPhones mehr gibt. Also ne, das ist ja kein Geheimnis, dass die über solche Dinge schon lange nachdenken, obwohl sie noch, glaube ich, genug verkaufen, würde ich halt als CRM-Anbieter auch drüber nachdenken, wie das eigentlich ist, wenn ich mit dem Weg, wie ich da gerade unterwegs bin, vielleicht gar nicht mehr so richtig Geld verdienen kann. Genauso wie ich mir Gedanken als Immobilienvermarkter mache, also welche Rolle, welche Relevanz spielen wir, wo ich, muss ich dazu sagen, in den letzten 2 Jahren ja eigentlich eher mehr Positives sehe, das hört sich vielleicht verrückt an, als ja Negatives. Also wir sind ja in einem Zeitalter von unvorhersehbaren Ereignissen angekommen, was dazu führt, dass ja so dieses Thema, dass mich jemand irgendwo durchguidet, also durch bestimmte Bereiche durchguidet, einfach einen viel größeren Stellenwert einnimmt. Und insbesondere eben der Beratungsbedarf ganz anders geworden ist als bis 2022. 2022, also oder bis davor, ging es darum, gut organisierte Prozesse zu haben, um möglichst effizient die alle kaufen, da durchzukriegen. So. Und aus der Welt haben wir uns verabschiedet und aus der Welt werden wir uns dauerhaft verabschiedet haben. Das heißt also, deswegen bin ich da sehr optimistisch. Interessanterweise habe ich in den USA jetzt bei der letzten Inman gar nicht so sehr ein gutes Stimmungsbild mitnehmen können, wie die eigentlich so 25 sehen. Also weil die haben dann gesagt, wir haben irgendwann letztes Jahr quasi gesagt, ihr müsst durchhalten bis 25, dann wird's besser. Und das wird sie hier wahrscheinlich in Deutschland auch schon gehört haben. Und jetzt ist die neueste Nachricht, jetzt müsst ihr durchhalten bis Ende 25. So. Und jetzt darfst du ja auch nicht vergessen, jetzt haben wir Donald Trump schon seit ein paar Wochen halt eben im Amt und all diese ganzen Veränderungen und Ereignisse, die in dieser kurzen Zeit nur passiert sind, die lassen ja erahnen, dass das möglicherweise ja auch zukünftig noch ein bisschen mehr an Unvorhergesehenem geben wird, sodass ich schon glaube, dass wir als Dienstleister halt eben auch gefragt sein werden. Aber genauso wie der CRM-Anbieter oder Apple mit einer Hardware, nochmal ein ganz anderer Bereich, aber müssen wir uns dieser Herausforderung stellen. Und ich bin da lieber jemand, der sich damit aktiv auseinandersetzt und auch überlegt, welchen Schritt gehe jetzt ich und nicht, dass einer von außen kommt und mir sagt, du musst aber jetzt den Schritt gehen, weil sonst bist du verloren.
Dann lass uns doch darüber sprechen. Bitte. Welche Schritte siehst du denn, die du mit Kampmeyer gehen solltest, damit der Immobilienmakler Kampmeyer in Zukunft in den nächsten 30 Jahren auch noch eine Rolle spielt? Ja,
ja. Das ist eine komische Vorstellung, ne? Also, im Grunde genommen ja ganz viel von dem, was wir gerade jetzt schon besprochen haben. Was anderes wäre jetzt Quatsch, wenn ich ja plötzlich sagen würde, nee, das ist alles nicht so relevant. Ich glaube, das Wichtigste wird sein, im Bereich der Digitalisierung und dann insbesondere im Bereich der Automatisierung, deine Prozesse in einem Maklerunternehmen, also jetzt konkret wir als Maklerunternehmen, so aufzustellen, so zu optimieren, dass wir zum jeweiligen Zeitpunkt im maximal möglichen unterwegs sind, was uns dann zum Beispiel eine Automatisierung ermöglicht. Also damit einfach überflüssige Tausende von Tasks, die man vielleicht auch heute zum Teil noch immer mit der Hand irgendwie anfassen muss, damit die einfach weg sind und einfach Automaten, Maschinen machen zum Wohle derer, die damit sich auseinandersetzen müssen, ne? Weil, also wir haben ja trotzdem genug zu tun. So, also das ist, glaube ich, das, was man zu diesem Thema Digitalisierung sagen kann. Und ich kann nur jedem empfehlen, und da finde ich, also auch das gehört ja vielleicht zu unserer Zeit dazu. Also wir sind ja stark in dieser Schwarz-Weiß-Welt unterwegs, ne? Also entweder linksrum oder rechtsrum, aber was dazwischen gibt's immer nicht, so. Und ich glaube, dass das komplett falsch ist, sondern ich kann nur jedem empfehlen, für sich herauszufinden, wo er da gerade steht und wie er das vielleicht sinnvollerweise bei sich eben nutzen kann. Und wenn er es nicht nutzen will, dann muss er es ja nicht nutzen. Ich bin nicht dafür da, um jemanden eine, weiß ich nicht, Apple Vision Pro, weil du sie eben angesprochen hast, zu erklären, ob man die jetzt gut oder schlecht findet oder was auch immer. Das spielt ja keine Rolle. Also deswegen, da kann man jetzt nicht hundertprozentig sagen, so, was sind jetzt die nächsten Schritte, sondern da gibt's für uns eine Roadmap, klar. Also da gehört zum Beispiel zu, wir arbeiten sehr intensiv an einem neuen digitalen Auftritt, den man aber Stand heute logischerweise noch nicht sieht, weil das auch ja eine Veränderung ist. Also vor vielen Jahren hat man eine Webseite gemacht und dann war die irgendwann fertig und dann lief die einfach ein paar Jahre und dann hat man sie weggeworfen, dann hat man irgendwie vielleicht eine neue gemacht und dann ging das so weiter. Und mittlerweile ist es halt so, dass du jetzt so viele Themen berücksichtigen musst, zum Beispiel bei einer Website, Kunden-Login-Bereich und so weiter und so fort, gibt es ganz viele Themen, dass das ja viel komplexer geworden ist. Also, und dann muss das in deinem digitalen Ökosystem irgendwo eingehangen werden und dann muss das irgendwie ja mit einer CRM vernünftig funktionieren. Dann hast du vielleicht irgendwelche Marketing-Automatisierungen, dann hast du vielleicht irgendwelche Externen, die damit arbeiten müssen und so weiter und so fort. Also das zum Thema Digitalisierung und dann auf der anderen Seite müssen wir einfach der beste Berater der Welt werden, ne? Das hört sich so einfach an. Also Menschen, Beziehungen, Verständnis, Motivlagen vernünftig zu erkennen und daraus eben mit dem Kunden dann die Ableitung zu treffen, die dazu führen, dass wir eben derjenige sind, der da beauftragt wird. Also wir wissen ja alle, und ich glaube, die es ein paar Jahre machen, werden das bestätigen. Es ist ja so, ich kann jetzt zum Beispiel da in diesem ganzen Digitalbereich, kann ich der König sein. So, wenn derjenige, der da vor Ort beim Kunden sitzt, nicht so ist wie derjenige, dem da die Immobilie gehört, dann wird dich dieses digitale Zeug nicht retten. Also sehr unwahrscheinlich. Umgekehrt manchmal auch. Also sprich, der vor Ort ist vielleicht gut, aber so der Rest dahinter ist nicht ganz so top oder nicht so sichtbar top. Weil zum Beispiel Menschen, das stellen wir gerade fest jetzt in den letzten 2 bis 3 Jahren, sind jetzt schon fast 3 Jahre, Menschen uns zum Beispiel anfordern, weil sie wissen, dass wir eine entsprechend hohe Reichweite haben. Und die zählt gerade. Also bis 2021 hat sich vielleicht ein Verkäufer viel weniger Gedanken darüber gemacht, ob der Makler jetzt eine gute oder nicht so gute Reichweite hat. Er hat einfach gesagt, komm, okay, verkauf das. Oder noch schlimmer, er hat es privat verkauft. Oder wie Lars Krosenig sagen würde, er hat es schwarz verkauft. So, und jetzt sind wir an diesem Punkt angekommen, dass du mich ja beauftragst, weil ich zu dir sage, ja Robert, wir haben 30.000 Menschen in unserem Newsletter, die ich erreichen kann, zum Beispiel. Oder ich habe für deine Immobilie konkret 168 qualifizierte Interessenten bei uns in der Datenbank drin, die wir ansprechen können. So, das sind jetzt die Themen, die da eine Rolle spielen. Und das heißt also, dieser Berater, alles, was mit Menschen zu tun hat, das muss man also nicht nur gut pflegen, du darfst da keinen Ist-Zustand pflegen, sondern du musst halt eben mit deinen Beratern, also mit deinen Maklern, die du hast, musst du aktiv daran arbeiten. Was, glaube ich, immer wichtiger auch wird, weil natürlich auch Menschen immer komplizierter werden, ne? Also die Welt ist einfach nicht einfach so. Und das heißt also, so ein, ich sag auch manchmal, dass ja eigentlich unsere Immobilienberater auch, also es ist auch viel Psychologie im Spiel, weil klar geht's um Steine, ne? Also weil da irgendwo eine Immobilie steht, aber da sind ja auch manchmal viele nicht so schöne Dinge, die sich ereignet haben, warum du überhaupt zum Beispiel einen Dienstleister anfordern musst. Und wenn du damit auf der anderen Seite nicht jemanden hast, wo du dich angesprochen fühlst, dann ist das schwierig. Und ich glaube, das kann nicht nur Fassade sein, das muss echt sein, das muss authentisch sein. Und diese Authentizität, um mal eine von deinen Fragen weit vorher zu beantworten, diese Authentizität, glaube ich, das ist auch was, was uns ausmacht. Also Kampmeier ausmacht. Also weil wir so sind, wie wir sind.
Du hast ja jetzt sehr viel über Digitalisierung gesprochen. Dann hast du jetzt auch über die Qualität im Wohnzimmer gesprochen, vor Ort eine Verbindung herzustellen. Und wie kommt das zusammen bei Kampmeier? Das ist die Herausforderung, an der auch so viele Makler auch kämpfen täglich, dass diejenigen, die vor Ort im Wohnzimmer sind und die Motivlage kennen, die Hintergründe kennen, dass diese Informationen eben auch für die Digitalisierung, für die KI, für die Automatisierung zur Verfügung gestellt werden. Wie geht ihr mit dieser Herausforderung um?
Ja, also wir haben die auch, übrigens wie jeder. Also Stichwort, wie werden Daten gepflegt? Ich habe vielleicht den Kundentermin gehabt und welche Informationen landen dann von diesem Kundentermin auch tatsächlich in der CRM? Sodass, wenn ich vielleicht gerade im Urlaub bin oder krank bin oder was auch immer und da ruft jemand an und ich kann das ja über die Telefonanlage, dann sehe ich das ja im Zweifelsfaller, das ist ja Müller-Meyer-Schmitz. Und ich habe einen top gepflegten Datensatz, dann kann ich ja sofort daran anknüpfen, ne? Und sehe, Kollege war da, darüber haben die gesprochen, der nächste Schritt ist das, ja, und sie kriegen ja bis nächste Woche das oder was auch immer zugeschickt und so weiter und so fort. So, das ist ja unser Idealfall, unser Traumbild, wenn man so will. So, stetige Wiederholung, das kannst du, man kann es von mir aus so ein Rulebook schreiben oder sonst was machen, vergiss es. Also, du musst da die Leute schon mitnehmen und du musst auch immer wieder auf diese Themen eingehen. Du darfst aber auch eins nicht tun und insofern geht schließlich ja schon wieder der Kreis, muss man ja so sagen. Also, wenn sich diese CRM-Systeme zum Beispiel nicht verbessern und neue Möglichkeiten implementieren und nutzen, die dazu führen, dass zum Beispiel ich als Berater, so wie wir mittlerweile Videocalls machen, mittlerweile ist es fast selbstverständlich geworden, in ganz vielen Calls, wo ich jetzt drin bin, gibt's immer noch ein Fenster, wo irgendein Bot gerade mitläuft, der halt eben die Aufzeichnung macht, die Notes zu dieser Agenda. Danach wird es automatisch an alle Beteiligten verschickt, Ende der Durchsage. Natürlich steht da auch manchmal ein bisschen Unsinn drin und da lachst du dann auch drüber, aber der Kern stimmt ja. So, aber das ist ja nur, ne, das ist ja ganz basic. Also du bist da schon manchmal, ja, Prediger ist das falsche Wort, aber du musst da dranbleiben. Ich habe keinen, also ganz ehrlich, Robert, ich habe da kein Patentrezept für, sondern es muss diese Kombination geben. Du musst dann sagen, so, wir machen jetzt vielleicht auch technisch das und das und das führt dann zu der und der Erleichterung. So, wir haben zum Beispiel bestimmte Prozesse bei uns im Unternehmen und dann haben wir festgestellt, Wenn wir diesen Prozess jetzt so durchlaufen lassen, kommt der Berater also ins Büro, hat irgendwie einen Außentermin gehabt, kommt er wieder, macht seinen On-Office auf und hat da plötzlich irgendwie 200 Aufgaben drin. So, wie wahrscheinlich ist es denn jetzt, dass der Entscheidungen trifft für jede einzelne Aufgabe und damit der Prozess zum Beispiel, je nachdem, was es dann gerade ist, dass der überhaupt weiterläuft? Ja, weil er kriegt das so vor die Wand quasi gehauen. Und da muss man auch gut sein und das erkennen. Also das heißt Feedback. Also was funktioniert nicht. Mitarbeiter einbinden. Sagen, wie ist denn der Prozess jetzt, damit er gut funktioniert? Und wie kann die technische Umsetzung funktionieren? Weil es ist ja auch so, nur weil ich also irgendwie 1995 bis, sagen wir mal, so 2000, also das heißt 5 Jahre vor allen Dingen sehr stark selber logischerweise im operativen Geschäft war, und dann immer weniger und heute bin ich halt im Investmentbereich und halt eben in diesem ganzen Neubaubereich und Consultantbereich gefordert. Aber ist es ja jetzt, gibt es hier andere Unternehmen, die ein viel größeres Wissen darüber haben, wie das funktioniert. Und auch das musst du können. Und da sind wir auch wieder bei meinem Beispiel, was ich, glaube ich, im Vorgespräch gebracht habe, diesen Dr. Best, also der Mann mit dem Kittel und der Zahnpasta, der dann da so einsam und alleine steht und der hat das alleinige Wissen und so weiter, dann tot. Also das wird nicht funktionieren, sondern du musst da anders damit umgehen. So. Und wir versuchen so in dieser Mischung vielleicht, ich weiß nicht, ob mir das jetzt gelungen ist, das zu skizzieren, versuchen wir unterwegs zu sein.
Ich finde es interessant, mal auf eine konkrete Herausforderung zu kommen. Ihr habt die Terminierung eingeführt vor einiger Zeit.
2016, wenn es
2016, ja. Also ich kann sozusagen meine Termine selber buchen als Kunde. Wie sei denn deine Einführung mit umgegangen? Welche Herausforderungen hat es gegeben? Und wie erleben die Mitarbeiter und die Kunden das heute? Dass sie sich im Prinzip die Besichtigung oder die Einkaufstermine direkt selber buchen können?
Also der initiale Auslöser für diese Einführung 2016 waren übrigens Neubauprojekte in gefragten Kölner Lagen, die dazu geführt haben, dass, wenn du ein Neubauprojekt live gestellt hast, die Telefonanlage völlig überlief, weil die Menschen ihren Beratungstermin, also konkret für diese Projekte buchen wollten. So. Und als wir dann das erste Mal diese Terminbuchung gemacht haben, also die Seite live gestellt haben und die Tickets, also die vorgemerkten Kunden, informiert haben, haben gesagt, hier geh auf die Seite und buch dir deinen Termin. Haben wir danach einen größeren Server für diese Ressource letztendlich zur Verfügung stellen müssen. Aber wir konnten dabei gucken, wie quasi in einem Warenhaus, also wir hatten so und so viele Termine freigeschaltet und dann lief also die Uhr da runter und dann waren halt die 150 Beratungstermine. Das war der erste Case. Die waren halt irgendwie, weiß nicht, innerhalb von einer Stunde waren die alle durchgebucht. Das hätte per Telefon, ich weiß nicht, wie lange gedauert. So. Warum erzähle ich das jetzt nochmal? Weil du kannst dir vorstellen, die damals bei uns gearbeitet haben, denen musste ich nicht mehr großartig erklären, warum das eine total gute Sache ist. Sondern die haben sofort verstanden, worum es jetzt geht. Das ist aber jetzt auch, dieser Case ist ja ein Beispiel, der mit verschiedenen Komponenten zu tun hat. Also billiges Geld damals, nachgefragte Lage, die Leute rufen so oder so an. So grundsätzlich Terminbuchungen anzubieten, so wie das übrigens Friseure schon, ich weiß nicht, ich glaube viel länger machen. Kommt erstmal deshalb auch sehr gut an, weil die Menschen sagen, ja super, ich musste gar nicht anrufen, sondern ich konnte in Ruhe in meinen Kalender reingucken. Und dann habe ich geguckt, wo ist da ein Terminslot frei und dann habe ich den einfach gebucht und dann kriege ich eine Bestätigung und fertig. So, ich persönlich zum Beispiel habe auch viel damit zu tun, dass Journalisten ja irgendwie mit mir sprechen wollen, weil sie gerade irgendwie, weiß ich nicht, Trendviertel Köln, Bonn, was auch immer. So, diese Zielgruppe hat nie Zeit und hat eigentlich schon gestern Abgabe, so Schluss. Die sind total happy, dass sie wissen einfach, ich gehe über den Link rein, buche mir den Termin und haben mich dann da irgendwie live am Telefon und können dann mit mir halt eben zum Beispiel ihre Themen abarbeiten. Also auch da konkreter Bedarf. Nichtsdestotrotz führen wir auch immer die Diskussion, wie selbstbestimmt bin ich denn dann noch als Berater? Also wenn da jeder von außen irgendwie lustig die Termine buchen kann. Das musst du in der Zeit erarbeiten und erleben, was für dein Team und für den Kunden gut ist. Also dazu gehört zum Beispiel, dass du bestimmte Fenster blocken musst. Also dass das nicht einfach alles Kraut und Rübe gebucht werden kann. Das muss ja auch effizient sein. Und. Da gibt es viele, viele Beispiele für. Man muss aber auch dazu sagen, dass ja mit der Pandemie wir Und da hatten wir es ja schon 4 Jahre laufen. Das war super. Also, weil wir haben die Kampagne gemacht, wir sind für Sie da. Und haben dann gesagt, hier, da, such dir deinen Makler aus, buch dir deinen Termin, Videocall, so das ganze Programm, so wie das, oder nur Telefon, so wie du es halt eben haben willst. Und die Akzeptanz nach der Pandemie ist auch insgesamt viel größer geworden, was überhaupt dieses ganze Thema digitale Tools angeht, zum Glück. Und das ist auch, muss man ja sagen, auch zum Glück ja nicht wieder weggegangen. Also klar, wir schätzen es, wenn wir Konferenzen haben und uns live treffen können oder wir beide jetzt hier in einem Raum sind. Aber man kann das halt ein bisschen effizienter gestalten. Das heißt, ich will damit sagen, dass eben gerade so eine Terminbuchungsgeschichte einfach für uns ein sehr, also wir wussten ja 4 Jahre vorher nicht, dass es eine Pandemie gibt, aber das war zum Beispiel eine super Geschichte, die dann einfach den Boost gekriegt hat. Genauso wie die Besichtigungsroboter, die wir dann während der Pandemie eingesetzt haben, die gab es schon Jahre vorher. Das hat nur niemanden interessiert.
Also, ich habe die immer für ein Marketing gehalten. Ja. Funktionieren die wirklich?
Also, wenn du für einen bestimmten Zweck funktionieren sie. So, um das mal so zu sagen. Also zum Beispiel, du hast ein Neubauprojekt, du hast eine Musterwohnung, die kannst du darauf präparieren und vorbereiten, dann macht das Sinn. Wir sind aber, und ich meine, irgendwie gehört zu haben, dass Amazon das Projekt leider irgendwie eingestellt hat. Ich hatte eher so Hoffnung auf die innenfliegende Drohne. Dass ich dann sage, einfach, ich komme bis vor deine Haustür und dann schicke ich die da rein irgendwie und dann machen die diese Aufnahmen. Da scheint es im Moment noch nicht so richtig wieder weiterzugehen. Aber also man muss sagen, einfach für diesen Zweck, also Gamification war das ja auch, weil du mit deinen Tasten konntest dann da rumfahren und so. Wir haben Szenen erlebt, das war unglaublich. Also irgendwie die Eltern haben ihre Kinder auf den Schoß geholt und haben gesagt, komm, wir fahren da jetzt mal gemeinsam durch und so. Das war toll. Und ja, man muss aber auch dazu sagen, das, was du ansprichst, ich würde es niemals Marketing-Gag nennen, sondern den Case, den wir da drumherum gebaut haben, hat uns natürlich auch viel Aufmerksamkeit gebracht. Aber wie ich auch durchaus finde, zu Recht, ist es nicht so, dass wir jetzt sagen würden, irgendwie das war Quatsch. Aber du kannst jetzt nicht in jede einzelne Wohnung so ein Ding reinstellen. Aber nochmal, man muss dazu sagen, dass Jahre vorher in San Francisco, wenn du eine Wohnungstür aufgemacht hast, stand dann da eben der Roboter und hat gesagt, Tag, ich bin's. Und der Agent war da draufgeschaltet, also der Makler in diesem Fall, der war da draufgeschaltet und der ist dann mit dir quasi, also durch die Bude da einmal durchmarschiert. Irgendwie hat dich wieder rausgeschickt. Das liegt aber auch ja wiederum daran, da sind wir wieder in diesen Kulturunterschieden. Also die Wohnungen sind dann da ja, also da ist noch eine Küche irgendwie drin und so, aber die Leute sind ja dann schon ausgezogen. Das ist ja nicht so, dass wie hier bei uns, also während jemand lebt, zum Beispiel aktive Besichtigungen stattfinden, da kannst du ja schlecht einen Roboter oder eine Drohne reinschicken und sagen, so jetzt machen wir mal hier Besichtigungen. Also das halte ich für Quatsch. Unterm Strich muss man einfach sagen, dass die 360-Grad-Touren dann auch nochmal sehr stark dazu beigetragen haben, dass Menschen das besser akzeptiert haben. Also ich wundere mich nach wie vor. Bei uns zum Beispiel ist es seit vielen Jahren Standard. Also keine Immobilie wird verkauft ohne, also es sei denn, es gibt irgendwelche Restriktionen, die einfach
der Eigentümer möchte es nicht
zu akzeptieren sind, aber es gibt keine Immobilie bei uns ohne 360-Grad-Tour. Das ist einfach ein Standard. Wir haben das einmal irgendwann, haben wir den Schalter umgelegt und haben gesagt, so und nicht anders.
Und bei den Terminierungen ist es auch so, jeder Mitarbeiter ist buchbar über eure Webseite. Ja?
Genau, und dann mit den entsprechenden Leistungen, die er hier verantwortet. Also der Juniorberater beispielsweise, wenn der halt eben im Vermietungsbereich, dann wird es keinen Sinn machen, dass der eine Eigentümerberatung zum Thema Verkauf macht, aber die Eigentümerberatung Vermietung kann er machen, klar. Die beiden Kollegen, die vornehmlich das Investmentgeschäft treiben, sind halt eben da entsprechend zu buchbar. Ja, das kannst du halt managen. Gibt's ja ganz unterschiedliche Anbieter, die mittlerweile in diesem Terminbuchungswahnsinn, muss man ja wirklich sagen, weil ich möchte das nicht zu Ende denken, die ganzen Varianten, was da alles geht, die das da machen. Und da ist auch die Welt schon ganz gut fortgeschritten. Also deswegen, das kann man schon gut nutzen.
Womit macht ihr das?
Wir machen es mit Timify.
On Office hast du eben angesprochen. Ihr nutzt On Office als Makler-CM. Kannst du noch ein paar andere Technologie teilen, die bei euch zum Einsatz kommen?
Also zentral für alles, wie wir das Unternehmen, also wie wir im Unternehmen leben, ist Slack. Ich habe 2014, also Slack ist, glaube ich, jetzt, ja genau, sind letztes Jahr 10 Jahre alt geworden. Tatsächlich ist es schon alt, muss man fast sagen. Also lange bevor es Teams gab. Slack aus den USA, eine der Konferenzreisen, dann mitgebracht. Und das heißt, alles, was hier passiert, wird da gemanagt. Und hat dann wiederum über Automatisierungen und Verbindungen und den Möglichkeiten, die uns da gegeben sind, die Verbindung, also ich sag mal angefangen darüber, dass du sehen kannst, wo es Newsletter, Anmeldungen, Abmeldungen gibt, wo neuer Auftrag passiert und so weiter, weil wir dann über Automatisierung wie Zapier beispielsweise dann dafür sorgen, dass diese Informationen halt auch da seinen Weg reinfinden. Ich sage immer, es ist so, Slack ist unser Herzschlag. Also da weißt du einfach auch, was gerade los ist, was passiert und das siehst du ja auch so an diesen ganz unterschiedlichen Notification und was da so passiert.
Wie ist die Stimmung im Unternehmen und was gibt's auch für eine wirtschaftliche Dynamik?
Ja, genau, korrekt. Also weil wir auch, das ist wichtig, also sind wir wieder beim Thema Transparenz. Du siehst halt neuer Auftrag, du siehst halt Notartermin erfolgt und so weiter und so fort. Du siehst die Kundenbewertung. Also die Kundenbewertung, die bei Google reinkommt, landet bei uns auch in Slack. So dass also dann auch die Kollegen, die sich darum ja auf ihrer Strecke bemühen, dass diese Bewertung überhaupt passiert, das auch sehen. Und zum Beispiel, das ist bei uns, also wir tracken dieses Bewertungsthema und das führt halt eben dazu, dass wir auch monatlich da gemeinsam drauf gucken können und sagen, also wir haben diesen Monat so und so viel Google-Bewertungen oder wir machen Google und Proven Expert.
Knapp 500 Bewertungen habe ich jetzt gerade mal hier parallel auf gegoogelt. Ja. 481, 4,8 im Durchschnitt.
Ja.
Das heißt, einiges an Bewertungstraktion.
Ja, genau. Und das kann ich auch nur jedem raten, das muss man aktiv machen. Also die Hoffnung zu haben, dass irgendeiner einen bewertet oder so, das kannst du vergessen, sondern du musst da schon offensiv mit umgehen. Und also wo gehobelt wird, ne, fallen auch Späne, kennen das. Was aber auch okay ist. Also deswegen, ich kann mit so einem Durchschnitt kann ich gut leben, weil ich halt eben einfach sage, da sind wir wieder beim Thema Authentizität. Ich einfach sage, ja, das ist gut. Also ne, den Anspruch habe ich schon, also dass wir entsprechend da auch oben positioniert sind. Aber wir wissen, also aufmerksame Hörer deines Podcasts, wer unseren gemeinsamen Freund Elias noch nicht gehört hat, sollte sich diese Folge auf jeden Fall mal zu Herzen nehmen, finde ich. Wir wissen, wie wichtig das ist und welche Relevanz beispielsweise Google eben letztendlich auch dem Bewertungsthema einräumt. So. Aber das ist gar nicht, also das ist nicht nur der eine Punkt, dass ich sage, also weil für Google und unser Ranking und so weiter ist das super wichtig. Ja klar, das ist die eine Welt. Die andere Welt ist aber, ich möchte ja, dass du als Berater auch selber erfährst, wo du einen guten Job gemacht hast. So einfach ist das. Und wir wissen einfach, und mir geht's doch auch so, also wenn ich in einer fremden Stadt bin und ich überlege, wo ich vielleicht spontan was essen gehe, also was nicht geplant war, wo ich nicht irgendwie vorher was buchen konnte und so weiter, oder irgendeine andere Location aufsuchen will. Das ist so das Erste, was ich mache. Ich gucke doch, also ich zumindest tue das so, ich gucke in die Google-Bewertung. Weil die für mich, klar gibt's ja immer Ausreißer, aber die sind für mich realistisch und dann sage ich, ja, mach ich.
Ja, vor allen Dingen bei so einer Menge an Bewertungen.
Ja.
Ja. Keine Frage. Ich würde gerne auch über Finanzierung sprechen. Du hast es eben angesprochen, Finanzierung dauern immer länger. Wenn ich das richtig verstanden habe, löst ihr das Thema auch selber proaktiv, indem ihr jetzt auch eine Partnerschaft eingegangen seid mit der PSD-Bank, um Finanzierungen eben auch zu ermöglichen oder dort zu unterstützen, wo Bedarf ist. Mhm. Kannst du uns dazu sagen, was so die Motivation war, was so Erfahrungen sind, die ihr gemacht habt?
Also man muss dazu sagen, weil du ja bundesweit gehört wirst, das ist die ganz konkret die PSD Bank West EG. Also weil es gibt ja verschiedene PSD Banken, also mehrere in Deutschland, also eben hier die PSD Bank West. Das heißt, die haben entsprechend in Köln, in Bonn, in Aachen und in Trier ihre Niederlassungen, also sind in diesem Bereich aktiv. Und die mit der PSD-Bank verbindet uns durchaus seit Jahren eine freundschaftliche Verbindung auch. Und für uns und auch für die Bank war es wichtig, gegenseitig einen Kompetenzpartner zu finden, wo man seine Kunden jeweils drauf empfehlen kann. Das heißt, die PSD-Bank hat keine eigene Immobilienabteilung und da liegt es ja auch irgendwo nahe zu sagen, na gut, aber welches Angebot können wir denn jetzt einfach schaffen dafür? Und das heißt, wir präsentieren unsere Immobilien den PSD-Bank-Kunden über die Kanäle der PSD-Bank. Und umgekehrt, wir präsentieren oder beziehungsweise geben auch den Produkten und den Angeboten der PSD-Bank Raum in unseren entsprechenden Veröffentlichungen und Channels. Und ja, dazu gehört auch das Thema Finanzierung. Jetzt muss man dazu sagen, wir wissen alle, jede Baufinanzierung ist so individuell, dass man also jetzt nicht pauschal sagen kann, da kannst du jetzt alles drüber finanzieren. Das würde so nicht funktionieren. Es gibt ja auch andere Themen. Also wir haben ja zum Beispiel auch Verkäufer, die dann vielleicht was Neues kaufen wollen oder darauf warten, dass sie es kaufen können, Kaufpreis noch nicht fällig ist, etc. So. Und dann brauchen die ja zum Beispiel auch eine Möglichkeit, um Geld irgendwie im Tagesgeld zu haben. Oder Modernisierungskredite und Angebote, die es darüber gibt, so solche Dinge halt. Für uns und ich glaube auch für die PSD-Bank ist es eine gegenseitige Kompetenzabstrahlung, wenn man so will. Also weil wir sind eben ein starker regionaler Player und die PSD-Bank West ist es mit Sicherheit, also wir haben auch ein sehr großes soziales Engagement, was ich sehr bewundernswert finde, eine Stiftung, Vereint heißt die, das hat sich einfach gut ergeben. Neben irgendwie harten Fakten geht's auch darum, glaube ich, also wie versteht man gegenseitig dieses Business? Und da haben wir uns sehr gut aufgehoben gefühlt und spielen dieses Thema halt jetzt, haben wir letztes Jahr mit der Kooperation angefangen, spielen das Thema jetzt. Und ja, gucken mal, wo uns das so hinführt. Nichtsdestotrotz ist es bei dem ganzen Thema Finanzierung, also da kann die PSD-Bank gar nichts für, eben wirklich komplex, so dass man einfach sagen muss, ich muss als Unternehmen, als Maklerunternehmen, also weil zum Schluss geht es um die Notartermine, also ich muss das Thema Finanzierung, muss ich schon im Griff haben. Da kann ich auch jetzt nicht nur einfach sagen, also ich kann das nur in dem...
Ich mich an die Seitenlinie und gucke zu.
Genau, und gucke zu, wie das irgendwie passiert. Dann bin ich extrem falsch, glaube ich, in dem, was da gerade passiert. Ja. So, deswegen arbeiten wir ja auch seit vielen Jahren mit Hüttich und Rompf zusammen, beispielsweise als Immobilienfinanzierungshaus, die uns dann auch neben der PSD-Bank nochmal zusätzlich die Möglichkeiten geben, tatsächlich je nachdem, was das für ein Kunde ist, mit welchen Bedürfnissen ist er unterwegs, da ein adäquates Angebot zu bieten.
Sehr gut, ja. Jetzt, ich gucke auf die Uhr, Roland. Ganz viele Fragen habe ich noch. Es schreit nach einer Fortsetzung. Ja. aber ein Thema ist mir noch wichtig. 30 Jahre Kampmeier. Wie plant ihr da? Wie feiert ihr das? Gibt es da irgendwas Besonderes, wie ihr auch in die Zukunft guckt
jetzt? Ja. Also ich habe gerade an irgendeiner anderen Stelle geschrieben, wer Jubelschreie und Lorbeerkränze erwartet, wird enttäuscht. Weil die soll es so in der Form nicht geben. Wir denken das tatsächlich ein bisschen so, vielleicht wie das hoffentlich auch in diesem Podcast, wenn man den jetzt durchgehend gehört hat und nicht über die Sprungmarken in die einzelnen Kapitel reingerannt ist, wie das vielleicht jetzt ein bisschen durchgekommen ist. Also wir versuchen uns eher danach auszurichten, wie werden die nächsten 30 Jahre und wollen weniger dieses, guck mal, was wir 1995 gemacht haben, 1997, 2002, whatever. Und damals
ich habe gerade Dr. Best im Kopf. Ja.
Genau, den Dr. Best habe ich ja eben schon mal kurz angesprochen. Das ist tatsächlich so mein Albtraum. Also wenn ich irgendwie nachts schweißgebadet aufwache, dann stehe ich eben als Dr. Best. Ich bin mir gar nicht sicher, ich muss das mal unbedingt nachgucken, ob man den auf YouTube vielleicht irgendwie diese Werbung aus dem Fernsehen damals zu der Zahnpasta noch findet. Der steht da irgendwie mit Glatze und Kittel und ist halt super schlau und aber so einsam und alleine. So, und wenn ich eins verstanden habe über diese 30 Jahre, wir haben jetzt viel ja darüber gesprochen, auch was das für ein Langstreckenlauf ist, ich mache das ja nicht alleine. Und das sage ich jetzt nicht, weil so nach dem Motto, ja, das musst du jetzt auch mal an der Stelle sagen, sondern das sage ich, weil ich das so meine. Also das, was dieses Unternehmen ausmacht, sind die Menschen. Und zwar jeder Einzelne, der in diesem Unternehmen arbeitet und seinen Teil dazu beiträgt, dass das hier funktioniert. Und da bin ich sicherlich an mancher Stelle so dieser Impulsgeber, manchmal vielleicht auch bringe ich Unruhe rein irgendwie. Das gehört aber, glaube ich, auch ein Stück weit dazu, dass man das so macht. Aber ohne die, die das hier tun und jeden Tag treiben und eben genauso wie ich diese Extrameile wollen, würde das überhaupt nicht funktionieren. So, und deswegen, also will ich nicht dieser Dr. Best sein. Das heißt also, wir werden das schon auch mit dem Team entsprechend ein bisschen reflektieren und da sicherlich auch noch ein bisschen Spaß haben. Mache noch eine Kundenveranstaltung, aber ausgerichtet ist das eher auf das, was wir in der Zukunft tun. Und auch ich finde es enorm spannend im Moment mit all diesen, wir haben viele Sachen heute angeschnitten, wenn man ja so will, weil es gibt so viele komplexe Themen, die gerade durch diese Welt irgendwie so fliegen. Und ich finde es jetzt ja enorm spannend, wirklich zu überlegen, so was passiert jetzt in der Zukunft und wie geht es mit dem Wohnen eigentlich weiter und welchen Beitrag können wir dazu leisten? Wie funktioniert eben Immobilien Vermarktung in der Zukunft? Kommen wir wirklich irgendwann nicht im Mietvertrag, da bin ich ziemlich sicher, oder sind wir ja zum Teil schon in einem Smart Contract irgendwie drin, so dass das eigentlich nicht mehr so das Papierthema ist, wenn du so willst, aber sind wir wirklich irgendwann in der Transaktion, in der mobilen Transaktion in der Lage, das digital mit irgendwelchen Tokens,
Blockchain,
genau, mit Blockchain irgendwie zu machen? Da habe ich vor so 3-4 Jahren hatte ich eine sehr große Hoffnung, was das Thema angeht. Auch gerade geprägt durch die USA, weil da gibt's schon den einen oder anderen, der das eben versucht hat, also mit großer Attacke voranzutreiben, hört man im Moment überhaupt nichts mehr von. Also es ist irgendwie ganz, ganz nach unten vergraben worden. Ich bin mir noch nicht sicher, wie es funktioniert, aber eins weiß ich, in der Pandemie zum Beispiel haben wir, weil da gab's eine Ausnahmegenehmigung der Bundesnotarkammer, was die Beurkundungen anging, haben wir für einen kurzen Zeitraum, also in diesem ersten harten Lockdown, wenn man so will, gab es Möglichkeiten, das irgendwie zu streamen und dann, also es wurden vernünftige rechtliche Wege gefunden, um das so sicherzustellen. Die Bundesnotarkammer hat es aber leider relativ schnell wieder kassiert. Hat gesagt, so, jetzt machen wir das so nicht mehr. Also ich weiß nicht, ob wir da mal hinkommen, aber das wäre extrem wünschenswert. Genauso das Thema, wir hatten das eben, die digitale Bauakte. Wir warten teilweise beim Bauamt eben
8 Wochen, 10 Wochen.
Lange, ne, vorsichtig formuliert. Und das sind ja zum Beispiel so Sachen auch, wo man einfach sagen muss, naja, also könnte das nicht irgendwie anders funktionieren? Also da, glaube ich, ist noch eine ganze Menge zu tun. Und das soll jetzt nicht schmälern, dass wir eigentlich eine ganz andere Herausforderung haben, also eine gesellschaftliche Herausforderung, was das Thema bezahlbares Wohnen angeht. Das würde aber komplett jetzt den Rahmen sprengen, aber ich will das nur an der Stelle sehr bewusst erwähnen, weil ich eben einfach weiß, dass das natürlich für viele, die sagen dann vielleicht, so ein First-World-Problem, der redet, faselt da irgendwas über Smart Contracts oder so, lass doch erstmal die Wohnungen ran schaffen. Aber das wird jetzt, also in diesem, da sind wir wieder bei so einem Spannungsverhältnis, in diesem Spannungsverhältnis, glaube ich, bewegen wir uns. Und ich glaube, man muss gar nicht so eine riesen Glaskugel haben, dadurch, dass eben die Rahmenbedingungen momentan für den Neubau, ich habe das ganz am Anfang erwähnt, wir haben früher sehr viel Neubau gemacht, wir machen im Moment kaum Neubau. Ich hoffe bald wieder, aber im Moment eben nicht. Aber man muss keine Glaskugel haben, um zu sagen, dass die Rahmenbedingungen so, wie sie gerade passieren und auch jetzt mit den entsprechenden höheren Staatsverschuldungen und damit die Refinanzierung der Banken einfach teurer wird und dann sagt man halt, komm, dann brauchen wir jetzt wieder eine Baufee von 4% oder so, dass das sicherlich eher dazu führen wird, dass wir noch weniger Neubau sehen werden als die Zahlen, die uns in Kürze erwarten werden, zurückgeschaut auf 2024. Das heißt, für Bestand geht's eher nach oben. Und für die Mieten geht's auch eher nach oben. So.
Wollt ihr noch mehr Vermietung machen? Also 500 Transaktionen hast du eingangs angesprochen. Ist das auch etwas, wo ihr wachsen wollt? Weil es vielleicht euch auch langfristig bei den Kauftransaktionen hilft?
Ja, also ich habe ja vor vielen Jahren mal mehrere Jahre ImmoScout begleitet bei den Scout-Foren oder Immo-Scout-Foren, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie das hieß. Und da habe ich mal diesen Immobilienkreislauf vorgestellt, weil der hier aus dem Hause kam, wo ich gesagt habe, also durch Vermieten entsteht irgendwie Verkaufen, ne, weil irgendwie bin ich Eigentümer, dann vermiete ich das und dann verkaufe ich es wieder und dann kaufe ich vielleicht wieder was Neues und dann bin ich wieder Vermieter und so. Und für mich ist extrem wichtig, dass man diesen Immobilienkreislauf ganzheitlich denkt. Und den Anspruch habe ich als Maklerhaus. Und das heißt für mich, dass wir sowohl im Bereich der Kauftransaktionen wie auch im Bereich der Miete weiter wachsen wollen, definitiv. Und die Metropolregion Rheinland, je nachdem, wie man die Karte jetzt sieht um diese Metropolregion, da sind wir irgendwie bei 8,5 Millionen Einwohner oder so. Also das ist schon groß. Das heißt, ich glaube, wir haben schon eine Menge Potenzial noch. Also wir wollen auf jeden Fall wachsen. Also es wird auch von uns weitere Standorte geben. Aber auch hier, was heißt aber, sondern wie, glaube ich, vielleicht nach dem Gespräch zu erwarten, hier ist es jetzt so, digitales Wachstum und räumliches Wachstum muss auch vernünftig einhergehen. Also du kannst das nicht nur in der einen Welt denken, du musst es in beiden Welten denken. Dann hast du gute Möglichkeiten. Insbesondere, weil das passiert ist, was ich eben auch schon mal angesprochen habe, dadurch, dass es auch in den letzten 2 Jahren wir einfach viel mehr gefordert sind. Also, weil wir die Reichweite haben, weil wir dieser regionale starke Player sind, weil die Menschen sowohl professionelle, also institutionelle, wie aber auch eben private einfach wissen, okay, wenn ich meine Immobilie dahin gebe, habe ich eine hohe Chance. Wir tracken das ja auch, also wir sagen, wir halten den Kaufpreis, glaube ich, im Moment zu 97% ein, den wir da vorher draufgeschrieben haben, habe ich eine hohe Chance, dass das funktioniert. So. Und daraus können wir und generieren wir auch jetzt schon Wachstum, ja.
Sehr gut. Also ich wünsche euch auf jeden Fall noch tolle nächste 30 Jahre.
Danke.
Und viel Wachstum, viel Digitalisierung.
Ja.
Wenn ich mir jetzt meine Fragen anschaue, die ich vorbereitet habe, ja, dann habe ich vielleicht 10% der Fragen abgearbeitet. Aber ich fand die Dynamik in dem Gespräch so gut und habe das einfach mal laufen lassen. Mir hat es großen Spaß gemacht. Vielen Dank für die Insights. Vielen Dank für den Deep Dive in die ein oder anderen Themen rein.
Sehr gerne.
Und die Abschlussfrage an dich ist, welchen Podcast-Gast kannst du mir denn empfehlen?
Oh, die habe ich nicht vorbereitet. Also, muss ich überlegen. Aber dann müsste ich ja ein bisschen Kontext geben. Ich, vielleicht einen amerikanischen Gast. Ist ja digital alles gar kein Problem. Der CEO von Costa.
Sehr interessant.
Ja, definitiv. Also
kannst du mir ein Intro machen?
Andy Florence, die Costa Group, die tatsächlich übrigens ja auch einen deutschen Fuß hat. Thomas Daly.
Ja.
Gehört zur Costa Group. Und
Matterport auch.
Matterport inzwischen, genau, der Deal ist gerade abgeschlossen. Sie haben letztes Jahr in UK ein Immobilienportal gekauft, sind auch weiter auf Einkaufstour. Und ich habe ihn jetzt schon zweimal eben auf den Konferenzen in den USA erlebt, also auf der Bühne im Interview mit Brad Inman. Und ich finde es extrem beeindruckend, wie die, weil du darfst nicht vergessen, die sind Mitte der 80er Jahre, also hat er das Unternehmen gegründet. Und in diesem ganzen Thema Immobiliendaten, ja erst lange sehr stark im Bereich der gewerblichen Immobilien positioniert und so langsam aber sicher haben die sich ja so auch dann Richtung Wohnen, also Stichwort homes.com als Immobilienportal gegen Zillow, was ja nun mal der Marktführer ist. Und aber eben zum Glück nicht nur Nordamerika, sondern eben mittlerweile, wenn man auf die Landkarte von der Costa Group guckt, dann wundert man sich, wo die schon überall sind. Und ich glaube, deswegen würde ich sagen, den würde ich dir echt mal als Gesprächspartner empfehlen. Das wäre bestimmt mal eine spannende Sichtweise von so jemandem auf den europäischen und dann vielleicht auf den deutschen Markt. Weil die haben etwas getan zu einem Zeitpunkt, wo vielleicht ganz viele noch nicht über Daten so sehr nachgedacht haben. Da waren die schon längst und eher schon längst in dem Thema unterwegs. Und wenn du dir überlegst, was die für Datenpunkte mittlerweile zusammensammeln, ist das sehr beeindruckend. Und ich glaube, dass wir auch, aber das würde jetzt endgültig den Rahmen sprengen für diesen Podcast, dass wir im europäischen Markt, was die Immobilienportale angeht, auch im Zusammenhang mit Costa, nicht zum letzten Mal, also wenn man jetzt mal UK zum europäischen Raum dazu zählt, werden wir nicht zum letzten Mal von denen gehört haben. Insofern finde ich ihn, auch als Person, finde ich ihn enorm interessant, das wäre jemand so, der mir spontan einfallen würde. Auch wenn es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger wird, ihn in den Podcast zu kriegen, aber.
Ja, aber ich liebe Herausforderungen natürlich, ja, und das hat auf jeden Fall das Ambitionsniveau hier ein bisschen steigen lassen. Wobei, ich glaube, es gab auch jemanden, der mir Elon Musk ans Herz gelegt hat. Na. Also das ist noch eine Stufe vielleicht
noch drüber. Eine Stufe mehr,
das ist noch eine Stufe drüber. Ich habe es ja auch noch nicht geschafft, ja. Also herzlichen Dank für die Podcast-Empfehlen und danke für deine Zeit.
Danke.
Vielen Dank auch an euch, liebe Hörer. Und ihr wisst, Podcast lebt von auch Bewertungen. Hatten wir eben Google-Bewertungen, Podcast-Bewertungen. Lasst mir gerne eine Bewertung da bei Spotify vor allen Dingen oder Apple Podcasts oder auch bei Google. Dann aber bitte auf die Profilo Consulting. Herzlichen Dank an euch. Macht's gut. Bis in 14 Tagen. Und dann gibt es einen Überraschungsgast. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Neue Folgen von Immokaiser, dem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler, hört ihr immer alle 2 Wochen dienstags. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke.